Spreche ich, wie man Probleme überwindet, wie man siegreich ist über negative Gefühle, negative Erlebnisse, negative Eindrücke oder was auch im Leben, auch im Menschenleben alles passiert. Wie überwinde ich Probleme? Probleme, das ist alles Mögliche, kann sein. Krankheit, Sorge, Kummer, Todesfall oder irgendwie was auch sein mag. Wie löst man sich von den Problemen? Vor Jahren hat, als wir noch in der Friedrichstraße waren, hat Gott mir eine Prophetie gegeben, ein Wort. Wir sollen also aus unseren Problemen Projekte machen. Aus unseren Problemen Projekte machen. Und wie macht man das? So, und wir sind mittendrin in dem ganzen Heilsgeschehen, was es auch immer heißt. Wir sind mittendrin, was Gott tut. Und wir sind ja in Bewegung. Und Gottes Volk ist immer in Bewegung. Gottes Volk kann nie stagnieren, nie stillstehen. Ja, in Israel, als die Israeliten durch die Wüste zogen, sie haben 42 Stationen gehabt. Überleg einmal. So, alle Jahre wieder mussten sie Zelte abbrechen und wieder weitermachen mit Gottes Hilfe und Gottes Gnade. Ich möchte zuerst mal ganz herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste hier im Haus. Der Monat Juli ist so schnell vergangen, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Am Mittwoch wird das Thema sein, Gott ist größer als alles, als alle deine Sorgen, deine Ängste, dein Kummer. Gott ist größer als, ja, was dich erdrücken möchte, als Mount Everest. Gott ist größer. Und er sagt, alle Himmel können dich gar nicht fassen. Halleluja, Gott ist größer. Am Freitag wird das Thema sein, mach deine Berufung fest. Gott hat uns berufen und der Teufel möchte uns immer wieder abrufen von der Berufung, wegholen von der Berufung. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, einen Dienst gegeben und er möchte dieses Ding immer zerstören. Aber wir machen fest, wir geben nicht auf. Wir reden weiter, wir predigen weiter, wir singen weiter, wir beten weiter, wir geben weiter, wir machen alles weiter. Wir hören nicht auf, Halleluja, wir gehen weiter. Mach deine Berufung fest. Und wie man das macht, möchte ich dir helfen. Denn ich habe in meinem Leben öfters meine Berufung festmachen müssen. Weißt du, es war eine Situation, da habe ich Stürme gehabt. Und da habe ich eine Vision gehabt, eine Nussschale mit so See. Weißt du, wie Kinder so spielen manchmal? Nussschale auf dem Wasser. Und dann sehe ich diese Nussschale. Und ich befinde mich selbst in der Nussschale. Und dann sagt eine Stimme, wenn du dich nicht aufgibst, ich gebe dich nicht auf. Wenn du dich nicht aufgibst, wenn du dich nicht aufgibst in Krankheit, in der Operation jetzt oder was alles noch kommt, verstehst, wenn du dich nicht aufgibst, Gott gibt dich nicht auf. Und wir möchten uns nicht aufgeben, verstehst du? Durchhalten bis zum Schluss, bis Tag X, wann das auch immer ist. Und wir wissen, wo unsere Lieben sind. Wenn ich dann denke, Angela, sie ist beim Heiland. Sie hat den Kampf ausgekämpft, verstehst? Nicht aufgegeben, bis zuletzt. Gewartet, gehofft, geliebt und Gott vertraut. Und wir wissen, wo unsere Lieben sind. Ich werde nie vergessen, das tröstet mich so stark. Immer wieder, als meine Mutter starb, ein paar Tage danach hatte ich einen Traum. Weißt du, die Lieben kommen immer im Traum, erscheinen einem im Traum und verabschieden sich, winken, nehmen den Koffer und steigen im Zug rein und fahren ab. Und dann weiß man, ist alles okay, ist alles in Ordnung. Und meine Mutter ist zu mir gekommen, die oben an der Hand. Ich sehe noch meine Mutter, wie sie den Berg da im Bayerischen Wald runtergeht und kommt runter. Die Oma, da waren noch ein paar andere Leute, die habe ich gar nicht gekannt. Vielleicht meine Großmutter und Urgroßmutter und noch was weiß ich, welche Großmütter und Väter, also Männer und Frauen. Eine ganze Bagage. Und dann sage ich, Mutti, was wollt ihr hier? Ihr lebt ja nicht mehr. Sei so im Traum. Mutti, was wollt ihr hier? Dann sagt er, wir haben nur drei Zimmer. Das war so, was ich einen Eindruck hatte. Wir haben nur drei Zimmer. Sag ich, Mutti, wir haben nur drei Zimmer. Das brauchen wir alle selbst. Dann sagt er, weißt du, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Und die sind bei mir eingezogen. Wohnen sie bei mir immer noch. In aller Liebe. Ja, und ich fühle, die sichtbare und unsichtbare Welt ist nur eine Wolke, nahm sie weg. Das ist alles, eine Wolke. Das war bei Jesus. Er ist nicht in den Himmel gefahren wie eine Rakete. Vergiss, das ist nicht wahr. Solche Bilder gibt es nicht. Eine Wolke kam und plötzlich sich aufgelöst. Und er war im Himmel. Und der Himmel und die Erde sind so eng. Und dein Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel geschieht. Also mach deine Berufung fest, gib dich nicht auf. Und dann als nächstes am Samstag wird das Thema sein, Gott will dich befördern. Du hast lang genug gedient als Schuhputzer. Lang gedient als Straßenfeger, lang gedient am Kochtopf oder wo auch immer. Gott will dich befördern. Du sollst Küchenchef werden oder du sollst ja Oberaufseher werden. Gott will dich seinen befördern. Wir sind nur für die niedrige Arbeit für eine kurze Zeit. Wir sind für eine ganz kurze Zeit für diese niedrige Arbeit. Gott will uns befördern. Denk drüber nach. Deine Beförderung steht bevor. Du hast die Lehrjahre gemacht, dann kommen die Gesellenjahre. Die sind manchmal sehr lang. sehr schwierig, sehr kompliziert. Und dann kommt die Meisterprüfung. Und dann lehrst du andere. Dann gibst du dein Wissen anderen Leuten weiter. So, als nächstes, und am Sonntag, nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, schütze dich vor Verführung, dass jemand dich vom Ziel abbringt. Weißt du, der Teufel will immer wieder uns so ein bisschen verrücken, durch Strömungen, durch was, welche Dinge auch immer. Überwinde deine Probleme. Das ist meine Botschaft. Löse dich von den Angelegenheiten, die dir zu schaffen machen. Löse von dem, was dich traurig macht, was dich unglücklich macht. Wir haben zu kämpfen mit dem Geist der Isebel. Und das ist so massiv in unseren Tagen. Weißt du, leg dich ins Bett, ich mach das, lieber Ahab. Ich besorge dir den Weinberg, ich besorge dir die Arbeit, ich besorge dir die Unterkunft, ich besorge dir alles. Wir sollen nicht uns auf die faule Haut legen. Das ist der Geist der Isebel. Und sagen, ja, der Doktor, der Professor kennt die Medikamente, der weiß, was das Beste ist. Du musst deinen Grips einschalten und das nehmen, was dir gut tut und was dir nicht gut tut, was das in dir auffährt und aufbäumt, da spuckst du raus. Verstehst du, das will der Körper nicht, denn in deinem Körper ist ein anderer Geist drin, wenn du den Heiligen Geist hast. Dein Körper weiß, was gut ist und was nicht gut ist. Und das ist, wenn es nicht gut ist, ist es zum Kotzen. Und wenn es gut ist, oh, das spürst du, da wirst du erbaut, erquickt, belebt, erfrischt. So, wir können uns nicht einfach ins Bett legen und warten, bis irgendwie was vorbei ist. Nein, wir müssen handeln. Gott gibt uns den Auftrag, Gott macht nicht alles für mich. Weißt du, wir beten im Vater unser, gestern ist mir so groß geworden, wir beten im Vater unser täglich Brot gib uns heute. Aber ich habe noch nie Brot an Bäumen wachsen gesehen. Hast du Brot schon an Bäumen wachsen gesehen? Noch kein einziges Mal. Aber was er gibt uns Körner, lehrt uns, wie man mahlt, er lehrt uns, wie man Wasser nimmt, oder ein bisschen Salz nimmt, und ein bisschen Hefe nimmt, oder was sonst noch. Und wenn man in den Backofen reinsteckt, er zeigt uns, wie man Feuer macht. Verstehst du? Gott gibt auf andere Art und Weise uns das Brot. Wir müssen selber gucken. Er gibt uns die Mittel dazu. Baustoffe, das Material, Eisen, und jetzt mach aus dem Eisen ein Auto. Oder ein Uhrwerk oder was auch immer ist. Plane, denke und dergleichen. Jesus lehrt uns was ganz Konkretes. Ich werde ganz kurz Markus Kapitel 2, Vers 1 bis 12 streifen. Markus 2, Vers 1 bis 12. Da kommen da paar Leute, tragen einen Kranken und die Versammlung ist voll. Die kommen nicht durchs Haus. Ich kann mir vorstellen, wenn so 5000 Leute da am Haus Jesus ist. Jesus hat eine Eigentumswohnung gehabt oder ein Häuschen in Kapernaum. Das war sein Haus. Er war immer wieder in sein Haus, dort am See irgendwo war. Und er war zu Hause und predigt. Und die Leute belagern sein Haus. Und da kommt der Kranke, da kommt nicht durch. Und was machen die schlauen Burschen, die den Kranken tragen? Sie steigen aufs Dach. Das Dach war natürlich mit Stroh gedeckt, damals im Orient. Das war nicht so perfekt wie bei uns mit Stahlbeton und Eisenträgern und so weiter. Nein, das wird abgedeckt und dann lassen sie den Kranken vor Jesu Füße. Jesus im Kapernaum. So, Jesus wirkt. Und die Leute mussten rausfinden, wie komme ich zu Jesus? Wie bringe ich den Kranken zu Jesus? Aber das ist eine große Geschichte. Ich möchte nur bei diesem Stichwort bleiben. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Verstehst du? Diese Botschaft. Er musste aufstehen. Ja, ich bin noch nie gegangen. Die haben mich getragen bis zur Stunde, mich runtergelassen an Seilen. Weißt du, was das bedeutet, an Seilen runtergelassen werden? So wie man auf dem Friedhof den Sarg runterlässt. So wurde der von oben runtergelassen. Zu den Füßen Jesu. Und jetzt liegt er da. Das war ein Akt des Glaubens. Gott segnet Akte des Glaubens. Wenn wir im Glauben etwas tun, was verrückt ist, sogar zerstören Jesus sein Haus. Ja, Jesus ist nie mehr nach Kapernaum gegangen. Seit dem Moment, wo das passierte, was soll er in einem Haus ohne Dach wohnen? Dann ist er auf der Wanderschaft gegangen und hat gelehrt in Bethsaida und überall. Und als Jesus aber ihren Glauben sah, von diesen vier Leuten, nicht von dem Lahmen, der Lahme hat keinen Glauben gehabt, der ließ sich nur tragen. Der hat erst Glauben bekommen, als er in der Gegenwart Jesu war. Aber als er ihren Glauben von diesen vier sah, sagte er, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und dann hat er die Sünden vergeben, wahrscheinlich eine Sünde, was war, dass er einfach sich gehen ließ. Was ist es so bequem, im Bett zu liegen, nicht aufzustehen. Oh, jetzt heute ist das Wetter schlecht, oder ich muss schaffen, wenn ich aufstehe, muss arbeiten. Und die Pharisäer, die dabei waren, das ist auch dieses Gesindel, du musst auf diese Leute gucken, die Pharisäer, immer, die sind immer dabei. Und immer wieder sie sehen und miterleben und dann sehen sie, wie Jesus den heilt, dann fangen sie an, Jesus zu kritisieren. Das ist kein Glaube, wenn man Jesus kritisiert. Und sie haben sogar Jesus unterstellt, der lästert ja Gott, obwohl er selber Gott ist. Er würde sich selbst nicht verspotten, verlachen. Und sie sagen, das kann nicht sein, das muss irgendjemand anders sein. Und die Pharisäer haben kein Verständnis für das Reich Gottes gehabt, für das, was Gott will den Menschen helfen. Und egal wie, das Dach wird abgedeckt, da wird runtergelassen. Nur mit den Glaubenden macht Gott Geschichte, passiert etwas. Und ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das war eine tolle Geschichte bei diesem Lahmen. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor den Augen aller. Plötzlich marschierte da schnurstracks durch die Gesellschaft, so dass sich alle entsetzten und priesen Gott und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Soweit die Geschichte. Gottes Wege sind wunderbar. Gottes Wege sind unverständlich. Gottes Wege sind menschlich unfassbar. In aller Liebe. Oft sieht das Leben so aus, als wenn wir zerrieben werden, kaputt gemacht werden, ruiniert werden, am Ende sind. Und denken, jetzt geht mein Leben aus, jetzt kann ich nicht mehr weiter. Jetzt werde ich bald sterben. Verstehst du, mach schon dein Testament. Mit mir wird bald nicht mehr weitergehen. Weißt du, so ist, was der Teufel den Menschen einredet, was die Pharisäer einredet, was die Gaffer einreden, die da zugucken, was macht er heute, verstehst du, wie wirkt er? Weißt du, und dir geht die Luft aus, du kommst nicht mehr weiter, du kommst nicht mehr hoch. Und was ist passiert? Jesus geht auf den Gelähmten zu, als er vor seinen Füßen liegt. Junge, dir sind deine Sünden vergeben. Und das ist das Erste, was Gott tut im Leben eines Menschen. Er vergibt die Sünden. Wir sind alle Sünder. Lass uns ganz ehrlich sein, wir machen Fehler. Wir denken oft negativ, kann der Heiland helfen? Kann der Herr mich segnen? Kann Gott mit mir sein? Und jetzt steht der Kranke auf und ich sagte, da passiert noch etwas. Jetzt sind die vier arbeitslos, die vier Träger. Die haben jetzt keine Arbeit. Wie geht's jetzt weiter? Wahrscheinlich dieser Lahme war vermögend, der konnte sich Träger leisten. Der musste nicht da irgendwie selber im Rollstuhl sitzen oder irgendwo sich fortbewegen in eigener Kraft. Nein, er konnte sich vier Träger leisten. Ja, wie geht's jetzt mit uns weiter? Verstehst du? Der ist geheilt, der läuft nach Hause. Und was ich aus dieser Geschichte lernen möchte, gib dich nicht auf. Gib dich nicht auf. Oder gib deine Freunde nicht auf. Dein Freund oder deine Freundin, dein Nachbar. Verstehst du, siehst Not und jemand liegt dir auf dem Herzen. Und dann kannst du so richtig Fürbitte tun. Du kannst für niemanden Fürbitte tun, der dir nicht richtig am Herzen liegt. Den du nicht liebst. Den du nicht gerne hast. Den du nicht im Himmel sehen möchtest. Für den kannst du keine Fürbitte tun. Aber, ja, und die trugen ihn und sie arbeiteten, sie gaben den nicht auf, obwohl der starr und steif war, als ich gestern von hier nach Hause fahre, da lag in der Turiner Straße ein Mann auf der Straße und dann angehalten, Krankenwagen gleich gerufen. Weißt du, ich kann meinen Fuß nicht mehr bewegen. Mein Fuß ist steif. Wahrscheinlich hat er epileptischen Anfall gehabt. Das hat er wahrscheinlich gehabt. So was die Ärzte dann sagten, als die Feuerwehr kam oder Krankenwagen kam. Ich kann meinen Fuß nicht mehr bewegen. Steif, verstehst du? Und lag auf dem Boden. Und Leute versammeln sich, was soll man machen? Und dann sagte er noch in Englisch, bitte beten Sie für mich. Und weißt du, ich kam gerade im richtigen Moment, habe noch mit diesem Mann gebetet. Ich habe gesagt, ich werde für dich beten jetzt. Und ich bete und habe gebeten, dass jetzt, es wird alles gut, er soll keine Angst haben. Er kommt schon in die richtige Hände. Weißt du, sowas passiert und sowas findet statt. Und sowas, weißt du, dass der Mensch kapituliert, liegt am Boden. Ich kann nicht mehr. Und dann fragen, was hast du sonst? Weißt du, man muss sich ein bisschen um die Leute erkundigen, was da fehlt. Ich habe einen epileptischen Anfall und mein Fuß bewegt sich nicht mehr. Und dann nachher, als die Ärzte kamen, die kneifen, der hat gar nicht gespürt. Der hat so richtig gekniffen, verstehst du? Aber kein Gefühl mehr. Lahme werden starr. Und das ist, was der Teufel in uns bewirkt, dass wir erstarren. Und Lähmung kommt von innen, kommt vom Kopf, in aller Liebe. Kommen von innen, eigentlich alle Krankheiten kommen von innen. Und so war es bei diesem Mann hier. Und was ich weiter sagen möchte, einfach finde den Weg zu Jesus, wie auch immer. Auch wenn du dich tragen musst auf die Bahre, auch wenn du dich herziehen musst oder herschleppen lassen musst. Wichtig ist, dass du die Gegenwart Jesu erreichst vor seinen Füßen, dann soll er machen, was er will. Das ist der Platz, der Ruheplatz für die Seele. Die Gegenwart Jesu vor seinen Füßen. Und lass dir den Weg zu ihm von niemand verstellen, auch nicht von diesen Pharisäern. Was macht er da mit ihrem Notizzettel, mit dem Mikrofon und mit Smartphones und dann Bilder machen? Verstehst du? Ich bin froh eigentlich, dass die ganzen Gaffer bestraft werden, wenn Unfälle passieren. Die halten die ganzen Leute, die helfen wollen, auf. Und die haben hier auch diesen jungen Mann oder diesen kranken Mann aufgehalten. Das Wunder passierte dann, als Jesus ihn berührte, geht er gesund nach Hause. Ich kann mir so wunderbar vorstellen, er geht nach Hause, er wird nicht getragen, sondern nimmt sein Bett und marschiert nach Hause. Egal wie groß das Bett war, selbst wenn es eine Matte war und eine Matratze war, oder selbst wenn ein Sofa war, verstehst du? Oder es war eine tragbare, er wurde ja getragen. Das war also nicht was zum Zusammenrollen. Und seine Träger laufen hinter ihm her, sind arbeitslos. Meine Geschichte hier ist, gib dich nicht auf. Du hast Probleme, wir haben alle Probleme. Probleme sind normal, Krankheit ist normal. Wir haben alle so viele Viren in uns. Wenn du das sehen würdest, du wimmelst nur von Würmern und Bazillen und was weiß ich. Welche. Du musst nur ein Stück von deiner Haut nehmen und unter dem Mikroskop betrachten, dann wirst du umfallen. Wie, was alles so in deinem Leben ist. Du bestehst ja nur aus dieser ganzen Krankheitssuppe. Bestehst du aus dem ganzen Zeug? Gib dich nicht auf, erstarre nicht, kapituliere nicht. Finde deinen Weg zu Jesus und lasse den Weg zu Jesus nicht verstellen. Überwinde deine Probleme, ist meine Botschaft. Und mach aus deinen Problemen jetzt ein Projekt. Ich bin das, was ich bin, aber ich mache jetzt daraus ein Projekt. Ängstige dich nicht vor deinen Problemen, vor deiner Krankheit, vor deinem Krebs. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe Angst. Angst ist eine Supermacht des Teufels, nicht irgendetwas anderes. Angst, erstarre nicht, werde nicht steif, werde nicht unfähig, dass du nicht mehr reagieren kannst. Weißt du, dass du so geschockt bist, so ein Trauma hast. Und dann ist, was wir dann in diesen Zuständen und Umständen machen, ist, wir sagen nie, sag nie, nie, sag nie, nie. Mir kann nicht geholfen werden. Mit mir kann es nicht weitergehen. Ich werde es nicht überleben. Sag nie, nie. Lass nie die Welt über deinen Kopf zusammenbrechen. Die Sonne untergehen. Und dass die Angst dich einfach treibt, die Panik. Die größten Fehler werden in Panik oder in Ängste passiert. Jetzt habe ich die Diagnose. Krebs, Tumor oder was auch immer ist. Jetzt werde ich sterben. Aber weißt du, wir können ganz getrost und ganz gelassen sein. Wir wissen, wo wir hingehen, wenn wir sterben. Das ist kein Problem. Wir gehen zu Jesus. Und wir sind bei Jesus. Halleluja. Lass die Angst, die Krankheit, die Sorge nicht deine Predigerin sein, die dir vorpredigt. Jetzt pass auf, dir den Ofen 7-mal heißer macht. Gott sitzt immer noch im Regiment. Amen. Amen. Gott sitzt immer noch im Regiment. Tue nichts aus Angst und Panik. Wuchere mit deinen Talenten, mit dem Bissen, was du hast. 1 oder 2 Talente, vielleicht auch 5. Mach mit deinen Kräften das Beste. Und mit deiner Berufung. Du weißt, ich bin berufen, Gottes Werke zu tun, Gottes Reich zu bauen und was weiß ich auch immer. Lass dich geistlich nicht unterdrücken vom Teufel oder dich kaputt reden. Weißt du, wenn du Probleme hast, da kommen deine 7 Freunde. Nicht nur 3. 70 vielleicht. Und die erzählen dir, weißt du, ich kenne einen Spezialisten und ich weiß die Klinik und ich weiß das und so weiter. Du musst selbst deinen eigenen Weg herausfinden, wo du gehen willst und was du tun willst. Du musst selbst. Und dann glauben, wenn du Gott vertraust, er wird dich durchbringen. Hab keine Angst und lass dich nicht kaputt reden. Lass dich nicht kaputt beten. Also das kann auch passieren, dass die Leute dich kaputt beten. Dass die dich kaputt sorgen, um Sorge. Verstehst du? Ja, der Arme, der kann nicht. Weißt du, und das tut unserem Fleisch gut. Mitleid, leg dich ins Bett. Der Geist der Esebel, ich mach das schon. Der Pastor kommt und betet, warte mal. Nein, wir selber beten. Jeder für sich selbst. Hab keine Angst vor dem Leben. Der Lahme hat keine Angst, getragen zu werden. Weißt? Das ist schon ein Kunststück, einfach getragen zu werden. Aber noch ein größeres Kunststück ist es, auf dem Dach zu gehen mit dem, mit dem Barren. Und dann von dort runtergelassen zu werden. Weißt du, er vertraut es seinen Helfern. Die werden mir nicht fallen lassen. Und wenn ich falle, ist egal. Da plumpse ich richtig zu den Füßen Jesu auf dem Schoß. Oder was weiß ich. Das macht nichts. Und wurde dann mit Seilen vor sich runtergelassen. Aufs Dach geschleppt und dann runtergelassen. Hab keine Angst. Und jetzt kommt noch etwas. Nicht nur die Angst, ich könnte runterfallen, die können mich fallen lassen. Nein, ich werde ausgelacht. Jetzt kommt noch so ein Blöder da runter. Das ist so ein Spinner. Was bildet sich da ein, sich vom Kran runterzulassen? Bis zu den Füßen Jesu. Wird verspottet, verachtet. Und die Blicke der Leute, denen geht der Mund nicht mehr zu. Du musst überlegen, was da passiert bei dieser ganzen Menge. Er war geistlich gestorben. Glaub ich das? Als das passierte, ihm war vollkommen egal. Wichtig, ich werde gesund. Wichtig, es wird mir geholfen. Und Jesus sagt zu ihm, als er dann runterkommt, steh auf, bleib nicht liegen. Bleib nicht im Bett, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ich habe mein Bett, sagt Jesus, und ich brauche dein Bett nicht. Dieses verschwitzte Bett, verkotzte Bett oder was auch immer ist. Verstehst du, das brauche ich nicht. Nimm dein Bett und geh nach Hause, ganz schnell. In diesem Text, in diesem kurzen Abschnitt des Evangeliums, da steckt so viel Sprengstoff drin. Verschlaf nicht dein Leben, geh nach Hause. Tue was. Frag dich nicht, was will Jesus? Und ich sage dir, Jesus will nur das eine, dass du aufstehst und nach Hause gehst. Dass du deinen Weg weiter fortsetzt, wie bisher, wie ein normaler Mensch ist. Dass du gegen den Strom schwimmst. Verstehst du, so geht er durch die Massen durch. Denn das Haus war verstellt. Du musst die ganzen Verstellungen durchgehen, durch die Leute. Er geht nach Hause und mit seinem Bett, wie groß es auch war. Fang an, gegen den Zeitgeist vorzugehen. Und gib nicht auf. Das ist, löse deine Probleme. Weißt du, für mich ist eine Bibelstelle groß geworden. Wer in den Zeiten der Not sät, erntet in guten Tagen. Wir sollen sehen, auch wenn wir überhaupt nichts haben, wir sollen am Samen nicht sparen, am Einsatz nicht sparen, an der Kraft nicht sparen, am Arbeit nicht sparen. Das Beste tun, was wir können. Das Beste im Reich Gottes zu investieren. Von dem Mann wollte Jesus, dass er auf seine eigenen Füße steht. Das war alles, was er konnte und das, was er wollte und was er sollte. Steh auf deine Füße und nimm deine Krankheit unter deine Füße, unter deine Kontrolle. Viele legen sich selbst lahm. Ich kann nicht, hilf mir bitte. Sie lassen sich vom Teufel lahm legen und lahm reden. Du weißt, jede Lähmung kommt von innen, von deinem Geist, von deiner inneren Einstellung. Der Arme spreche, ich bin stark, reich. Der Schwache spreche, ich bin stark. Es kommt alles von innen heraus. Wenn man Probleme anguckt und sich auf die Probleme fixiert, von den Problemen gebannt ist, da wird man immer ohnmächtiger. Und Gott will, dass wir wieder Kraft bekommen, Autorität bekommen und das tun, was wir sollen. Brot backen. Ja. Der Kranke hat Freunde und das ist schön, dass man Freunde hat, die die Sache anders sehen. Wenn du bei Jesus wärst, wenn du Jesus erreichen könntest, wenn der Herr dich berühren würde, du würdest gesund werden. Die Freunde haben geglaubt. Sie haben so stark geglaubt, dass sie ja das Dach abdeckten. Das war keine große Staatsaktion damals, aber trotzdem haben sie das gemacht. Aus Liebe zu diesem Mann. Und dann kommt Jesus, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das war ein Freispruch. Du bist nicht mehr länger am Bett gebunden. Du bist nicht länger in der Situation drin. Beweg, trau dich. Mach wieder weiter. Marschiere. Geh in die Arena. Geh in den Kampf hinein. Geh durch den Jordan. Nimm das gute Land ein. Geh auf die Riesen zu. Das ist, was der Herr will von uns. Wir sind zum Kämpfen geboren, nicht gestorben. Geboren. Und Jesus sagt, du bist jetzt wieder zuständig, guter Mann. Trau dich. Trau dich wieder sicher zu stehen. Und trag dein Bett und geh woanders, geh nach Hause, dort, wo du hingehörst. Mann, löse dich von deinen Angstmachern, Panikmachern, Kummermacher, was auch immer ist. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist Freispruch, das ist Auftrag, das ist Widmung, das ist Prognose, das ist Projektion. Du machst aus deinem Bett ein Programm. Verstehst du, jetzt geht der gute Mann nach Hause. Er trägt nach Hause und sagt, Leute, dieses Bett hat mich lang genug getragen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich löse mich von dem Bett. Er wird das Bett geliebt haben. Weißt du, aber das trägt mich nicht mehr. Jetzt trage ich das Problem. Verstehst du? Mein Problem, dass ich stehe. Überwinde deine Riesen, ist meine Botschaft. Weißt du, ich möchte dich herzlich einladen. Lauf nicht vor deinen Riesen weg. Resigniere nicht. Hör nicht auf zu kämpfen. Sei nicht wie die 10 Kundschafter dort in Israel. Ja, wir können es nicht. Das Land ist wunderbar, alles ist gut, ist alles recht. Aber wir kamen uns wie Heuschrecken vor. Verstehst du? Verkleinere dich nicht, mach dich nicht kleiner, als du bist. Ärmer, als du bist. Dümmer, als du bist. Schwächer, als du bist. Mach dich nicht. Du sollst aufstehen. Wir kamen uns wie Heuschrecken vor. Und dann gab es nur zwei, Das stimmt alles, was die erzählt haben, ist alles wahr. Die Riesen sind da, die festen Städte. Aber wir wissen, Gott hat uns bis hierher geholfen. Maran, also Eben Ezer, bis hierher hat Gott geholfen. Und er wird auch weiterhelfen. Halleluja. Ich möchte den Mut machen. Ich brauche selber Mut. Und ich muss mich selbst, eigentlich, ich predige für mich selbst. Und das sind dann gute Predigten, wenn ich für mich selbst predige und mir selber hilft. Wir haben auch ein Problem. Dieses Gebiet wird ein Sanierungsgebiet. Und wir haben jetzt einen lieben Brief bekommen diese Tage, dass wir ausziehen müssen oder sollten. So, zwar nicht heute und morgen, aber in der nächsten Zeit, verstehst du? Wir brauchen ein neues Quartier. Und wie sind wir das Volk Gottes? Wir müssen jetzt neue Plätze suchen. Und wir suchen, wir beten in diese Richtung. Und ich glaube, also ich habe eine Vision, verstehst du? Und ich traue dieser Vision zu, dass die realisiert wird. Weißt du, Sanierungsgebiet. Und deshalb, wir müssen jetzt kurz treten und uns überlegen, was machen wir? Wir brauchen in naher Zukunft neue Räume. Und ich habe nachgerechnet, wir sind hier schon 12 Jahre. Kannst du dir vorstellen? 12 Jahre. Ich war 14 Jahre drüben in der Kirche und hier sind wir 12 Jahre. So lang, seit so schnell vergeht die Zeit. Im 12. Jahr und so weiter. Und wir haben in dieser Zeit, und Geschwister, in dieser Zeit haben wir Monat für Monat 4.000 Euro bezahlt. Das ist fast 500.000. In diesen 12 Jahren, verstehst du? Und Gott hat uns durchgeholfen, Gott hat uns versorgt, Gott war treu. Und plötzlich heißt es, jetzt müsst ihr eine neue Herausforderung auf euch zukommen lassen. Und Gott was Großes zutrauen. So, ein Umzug kostet Geld. Und ich will in Wedding bleiben, am liebsten am Leopoldplatz. Ich will nicht weitergehen. Das ist der Platz, wo mich Gott hingestellt hat. Denn die Bibel sagt, worauf sie euer Fuß stellt, das Land gehört euch. Und ihr habt das Land im Glauben eingenommen, als mein Sohn hier in der Paul-Gerhard-Stift zur Schule, christlichen Schule fuhr. Da bin ich immer vorbeigefahren. Da bin ich hier in der Runde gedreht, immer wieder. Der Leopoldplatz gehört Jesus. Nicht den Street-Geister, verstehst du, oder irgendwelchen Geistern. Nein, der Platz gehört Jesus. Und wir, ein Dreivierteljahr habe ich jeden Tag, wenn ich meinen Sohn hingebracht habe in der Schule, habe ich eine Runde gedreht. Herr, dieser Platz. Und dann habe ich die Kirche gekriegt. Und auch die wollte ich gar nicht haben, aber die ist mir zugefallen. Weißt du, da lese ich in der Zeitung Disco in der Kirche. Da denke ich, das gibt's nicht. Disco, halbnackte Leute tanzen da am Altar vor dem Kreuz. Und das war sogar abgebildet. Da sage ich, das gibt's nicht. Ich schreibe einen Artikel für die BZ und andere Zeitungen, als Pastor protestiert gegen Disco in der Kirche. Und dann suche ich Räume, schreibe sämtliche Stadtgebiete, Stadtverwaltungen an. Und dann schreibt mir der Sachverwalter hier von Wedding, Herr Matutis, Sie haben sich so für die Kirche eingesetzt. Sie können die Kirche haben, wenn Sie wollen. Verstehst du? Und so war es. So hat Gott bis hierher geführt. Das wollte ich gar nicht. Aber dann hatte ich, aber Gott hat auch hier in diesen 14 Jahren durchgetragen. Verstehst du? Wenn ich dran denke an die Reparaturen, 70.000 Euro da im halben Jahr für die ganze Arbeit, was nach dem Kostenvoranschlag, was mir Malerfirmen verlangt hätten und Gipser und was weiß ich, 240.000 Euro hätte ich schon fürs Gerüst allein bezahlen müssen. Für die Zeit. Und so hat Gott geholfen, verstehst du, dass wir mit allem, mit Farbe, mit Teppichboden und mit Verglasung, panzersicheres Glas dort eingebaut haben, für 70.000 Euro. Und das haben wir zusammengebracht. Und das Interessante war, die, wo dabei waren, Thea, du bist von Anfang an dabei, du kommst von Kreuzberg bis hierher. und du warst dabei, wie wir die Räume eingenommen haben. Das war alles nur Schutt, lauter Bierdosen und Bierflaschen. Das war alles, ja, wir mussten zuerst entrümpeln, die ganze Kirche von der Disco. Entrümpeln. Und das passiert, also ich sehe dich noch, ich habe noch ein Foto irgendwo, wo du mit dabei bist bei der Besichtigung von der Kirche. Und das war eine Ruine. Und dann hat Gott uns Gnade geschenkt. Weißt du, ich weiß, Gott führt uns weiter. Gott führt uns weiter, Etappe für Etappe. Und ich glaube an Wunder. Ich glaube an Gottes Führung. Weißt du, wir wollen das gelobte Land. Ja, aber jetzt geht es durch den Jordan und in diesem Land sind große Völker, feste Städte und riesige Menschen. Und Gott hat uns in der Kirche geholfen. Und wir haben auch da sehr viel. Die Kirche hat 6.000 Euro pro Monat gekostet. Nur allein, was das so, Heizung. Thea, du weißt noch bestimmt, weißt du, da haben wir Plastikdecke reingezogen, da hat die Kirche wie ein Hühnerstall ausgesehen. Ja, da sind Dinge gewesen, das glaubst du gar nicht. Da ist der Putz gefahren. Ich hatte beinahe so Mörtel drum dich erschlagen, ist neben dir runter. Und dann überall Eimer hingestellt, weil es durchgeregnet hat durch das ganze Dach. Weißt du, wir sind ständig mit den Eimern rumgelaufen. Aber Gott hat Gnade gegeben, Gott hat Gnade geschenkt. Gott hat geholfen bis zum Augenblick, bis wir dann die Möglichkeit hatten, dass wir das angefangen haben und die Kirche war nicht voll. Weißt du, die Leute haben gesagt, du bist wahnsinnig, die mietest die große Kirche für die paar Mannequins. Das war ja so, wir waren nur eine Handvoll, vielleicht ein Dutzend Leute, wir waren nicht mehr. Und dann haben wir die Kirche, ja, wir füllen wir die Kirche und dann ist Will Smith in der Soldiner Straße in eine Kirche und der wird dort ausgeladen. Ich habe Will Smith nicht gekannt zu der Zeit. Dann hieß es, wer kann hier weiterhelfen? Und ich habe mir angehorcht, ja, der Mann ist gut, in Ordnung, verstehst du? Und dann komm in meiner Kirche. Und dann hat der Billy gesagt, er durfte nur einen Abend sprechen, und dann durfte dieser Heiler und dieser Pfingstler und was weiß ich gar nicht predigen in dieser Kirche. Der ist falsch am falschen Platz gewesen dort. Ja, und dann haben wir gesagt, aber da ging ich zu der Pastorin und dann habe ich gesagt, ja, wenigstens einen Tag muss er noch hier predigen, denn wir müssen ankündigen, dass er morgen woanders ist, da kommt in meine Kirche. Und du, da war am anderen Tag die Kirche gepfropft voll. Wir mussten alles putzen, herrichten. Das war eine Aktion, die Kirche herzurichten. Jetzt kommt Billy und es waren über 1000 Leute in der Kirche, Abend für Abend. Und da sind viele von euch zum Glauben gekommen, in dieser Zeit, geheilt worden, befreit worden. Verstehst du? Das sind Etappen. Wir gehen von Etappe zu Etappe, von Sieg zu Sieg, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Also ich lasse mich da in keiner Weise in Panik bringen, bis hierher. Und Gott hat uns geholfen. Das ist Wahnsinn. 6.000 Euro pro Monat. Pro Monat. Dann haben wir gesagt, gut, ich muss ein bisschen raus. Und ihr wisst, was dann alles war. Und dann sind wir hierher gekommen. Und hier ging es genauso weiter. Gott hat uns so viel geholfen. Wir haben so viel Farbe noch gehabt von der Renovierung. Die haben die falsche Farbe bestellt oder geliefert. Und wir haben gesagt, diese Farbe haben wir nicht bestellt. Und für die ganze Kirche, wir haben noch so viel Farbe, wir können das nächste Gebäude nochmal streichen. So viel Farbe haben wir noch. So, weißt du, Gott ist gut. Gott ist gut. Und wir wollen unseren Auftrag dienen. Und wisst ihr, warum? Gott hat zu mir, warum wir auch raus sind. Gott hat zu mir gesagt, wir sollen nicht Steine finanzieren, Steine pflegen. Wir sollen uns um Menschen kümmern. Um Menschen, um Seelen, um Verlorene, um die den Heiland brauchen. So, und jetzt nach 12 Jahren brauchen wir was Neues. Damit wir wieder unseren Horizont sprengen können, etwas erwarten können. Und mir ist in der letzten Zeit hier so groß geworden, wir sind hier eine Predigtkirche. Wir sind keine Kirche, wo die Leute unterhalten und die Leute pflegen, pummeln und was weiß ich. Nein, hier wird Evangelium gepredigt, Menschen werden gelehrt, 4-mal in der Woche oder 3-mal in der Woche. Und das Evangelium wird hinausgetragen bis an die Grenzen der Erde. Ja, genau, bis nach Chile. Ich kriege jetzt, wo ich in der Türkei der ganze Zirkus da war, kriege ich so Mails, Leute schreiben, ihre Predigten sind das Einzige, wo wir jetzt noch Kraft schöpfen. Schreiben mir die Leute. Weißt du, der Präsident verbietet jetzt alle möglichen Vereine, wird auch Kirchen verbieten und Hilfsaktionen verbietet. Der verbietet sogar Krankenhäuser, christliche Krankenhäuser und alles Mögliche wird verboten. Aber da kann das Internet nicht verbieten. Gottes Wort ist ungebunden. Halleluja. Und Gott hat uns einen Auftrag gegeben, hier zu dienen. Die Sache Gottes geht weiter. Ich habe tiefen Frieden, als ich diesen Liebesbrief bekommen habe von der Stadtverwaltung. Das sind alles Investoren, die haben das Ding aufgekauft. Verstehst du jetzt? Jetzt wollen sie sanieren, Hochhaus bauen, weil das Pinke-Pinke bringt. Mehr als hier nur so Versammlungssaal. Die wollen aufstocken, da was weiß ich, bis in den Himmel und Wolkenkratzer bauen, womöglich. So, als ich das bekam, bin ich nach Hause, habe mich hingekniet, habe gesagt, lieber Gott, du weißt es, du bist hier, hast uns geführt. 12 Jahre waren eine schöne Zeit, aber du führst uns jetzt weiter. Und ich habe so einen Frieden, Und ich weiß, wir werden was Schönes kriegen, was Gutes kriegen und viel besser wie hier. Und weißt du, wir brauchen das. Wir brauchen das Volk Gottes und gute Räume, wo wir uns versammeln können, wo wir Menschen einladen können und wo wir Menschen dienen können. Und das wird Gott uns geben. So, die Wolkensäule bewegt sich. Und jetzt kommen die Riesen. Weißt du, ich predige für mich, ich predige auch für dich. Das sind auch deine Riesen. Du kannst deinen Riesen benennen, wie du willst. Das ist jetzt mein Riese. Weißt du, Gott hat eine Herausforderung für uns. Jede Erfahrung, Zelt abbauen, Zelt aufbauen. Ich bin eigentlich 25 Jahre lang war ich Camper. Und ich weiß, was es bedeutet, im Zelt, im Wohnwagen oder wo auch immer zu Hause. Ich bin gerne in der herrgottsfreier Natur gewesen. Und so geht es auch geistlich. Wir sind Camper und der liebe Gott ist auch ein Camper. Er wollte im Zelt wohnen, nicht in einem Tempel, wo er immer am festen Platz steht. Nein, immer beweglich, da wo Menschen sind, wo man erreichen kann. Und Gott sagte mir, stell dich entschieden und entschlossen deinen Problemen in den Weg. Das mache ich. Und zwar nicht zuerst seit gestern, und nein, schon seitdem ich Gott diene. Stell dich entschieden deinen Problemen in den Weg. Lass dich nicht durch Negativmeldungen beeindrucken. Es geht weiter. Mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade geht es einfach weiter. Das ist die Gnade. Das ist die Gnade. Die Israeliten scheiterten damals, als sie hörten, im gelobten Land, das sind Riesen. Aber du solltest auch hören, der Gott, der uns gestern geholfen hat, vorgestern geholfen hat, vor 30 Jahren geholfen hat, dieser Gott hilft uns heute immer noch. Halleluja. Halleluja, immer noch. Der hilft uns immer noch. Dort gibt es Riesen. Aber du musst nicht verzweifeln. Lass doch die, die sind große Kerle. Und ich soll, darf ich dir sagen, was ein Riese ist? Eine Missbildung. Zu schnell gewachsen. Bauch zu groß geworden oder der Kopf zu groß geworden, Wasserkopf oder die Beine, verstehst du, herausgeschossen. Und du musst nur ein bisschen anschubsen, ein kleiner Kieselstein, denk an Goliath, ein kleiner Kieselstein und schon liegt er auf dem Boden, der gute Mann. In meinem Leben habe ich gelernt, an Gott zu glauben, Gott zu vertrauen und vor den Problemen nicht wegzulaufen, sondern zu stellen, hier bin ich, was kann ich für sie tun? Verstehst? Einfach entschieden und handeln. Gott lehrte mich, mach aus deinen Problemen ein Projekt. Damals in der Friedrichstraße, und von dort aus sind wir weitergegangen. Wir haben aus unseren Problemen Projekte gemacht. Jedes Mal, kommst auch aus der Friedrichstraße. Ich sehe noch die heute, wie du am Aufzug stehst, im vierten Stock, verstehst, und ein Problem hast und schwitzt, was weiß ich, was für Not da war. Ich weiß, da waren Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Also sogar, Kinder wollten wir bei euch wegnehmen und alles Mögliche. Da war die Hölle los, aber Gott hat Gnade geschenkt aus dieser Friedrichstraße. Guck mal, wir haben Geschwister noch, das sind schon 26 Jahre hier, oder 25 Jahre, schon lange Zeit, und immer noch, wir sind am Ball, wir sind immer noch dabei. Preis Gott. Probleme werden gelöst, die Schwierigkeiten werden wie Nüsse geknackt. Hinter deinen Problemen steht der allmächtige Gott. Begreife das, verstehe das. Es ist seine Sache, an die wir stehen, es ist seine Arbeit, die wir machen. Und wir versuchen den Menschen das zu geben, was die anderen nicht geben. Und das den Menschen zu helfen, so wie Josua und Kaleb, die Menschen zu ermutigen. Gott bringt uns immer an den Platz, wo wir am effektivsten sind. Also überhöre das Negative in deinem persönlichen Leben. Ich lasse jetzt mich raus aus dem Spiel. Es geht jetzt um dich. Überhöre das Negative und fang an, was zu tun. Gott will dich verändern, uns verändern. Und wir durch die Veränderung wachsen wir. Also ich habe bei meinen Kindern erlebt, wenn die wachsen, die Hosen sind zu eng. Und die Ärmel sind zu kurz. Die Schuhe drücken. Weißt du, und wir wachsen. Wir wachsen auf einer anderen Art und Weise, dass unser Glaube herausgefordert wird. Dass wir mehr beten müssen, mehr Gott loben sollen und preisen und so weiter. Eine andere Atmosphäre. Und wir lernen jedes Mal, was dann ist. Neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Die 10 Kundschafter, die haben nur Zweifel verbreitet. Das können sie sehr gut. Weißt du, es stimmt alles perfekt, was sie sagten. Die Riesen sind da, das war so. Aber Gott wollte, dass wir uns gegen diese Riesen stellen. Gegen diese Probleme stellen. Und diese 10 glaubten an ihre Gefühle. Jetzt sind wir am Ende. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Nein, und jetzt erst recht. Unsere Schwierigkeiten sollen Sprungbrett werden für die nächsten Siege. Ich weiß nicht, ob du schon von so ein paar im Schwimmbad vom Brett gesprungen bist. Zuerst fängt man am Rand reinzuspringen. Und dann ein paar Meter und dann wieder ein paar Meter und dann erst von ganz hoch oben. Und deshalb, wir müssen uns im Geistlichen steigern, in unseren Erwartungen steigern, in unseren Herausforderungen steigern. Dein Glaube, glaubt an die Kraft Gottes. Und selbst wenn du noch so eine Kraft, kleine Kraft hast, wenn du nur so viel Glauben hast wie ein Senfkorn, du kannst Berge versetzen. Überleg einmal. In Epheser Kapitel 1, Vers 17, da schreibt der Apostel Paulus, oder ab Vers 17, dass Gott, unseres Herrn Jesus Christus und der Vater der Herrlichkeit, dass er euch gebe den Geist der Weisheit und den Geist der Offenbarung, damit wir Jesus erkennen, wie Jesus ist. Jesus war ein Wanderprediger. Er ist rumgezogen von Stadt zu Stadt und hat dort gewirkt. Wer Jesus erkennt, der gerät nicht in Panik, der weiß, mit dem Herrn geht es immer irgendwie weiter. Und ich sage dir auch im Namen des Herrn, auch für dich persönlich, wo du bist und du sagst, bei mir geht es nicht mehr weiter, da funktioniert nichts mehr, mit Gottes Hilfe geht es weiter. Weißt du, du musst nur mutig sein und dann fliehen diese Todesängste und all den Dingen. Und dann betet Paulus weiter: Herr, öffne ihnen die Augen, nimm die Decke von den Augen, dass sie nicht in der Verblendung und Verwirrung verharren, dass sie ihren Horizont erweitern. Das ist Glaube, Horizonterweiterung. Bei den Indianern in Südamerika, im Amazonas-Dschungel, da kamen Bibelübersetzer von wirklich Bibelübersetzern und die sollten das Wort Glaube übersetzen. Und in deren ihrer Sprache gab es kein Wort des Glaubens. Überhaupt kein Wort für Glauben. Wie sollen wir Glauben übersetzen? Ja, dann fragt der Bibelübersetzer, ja, was macht ihr, wenn dir jemand erwartet, jemand kommt und so weiter und was braucht und was bestellt habt und da soll was kommen. Was nennt ihr da? Durch den Horizont schauen. Verstehst du? Und das ist Glaube, durch deinen begrenzten Horizont. Du siehst nur bis zur Nasenlänge, bis zum Tellerrand, aber Gott will, dass unser Horizont gesprengt wird. Die Tage habe ich, glaube auch im Internet habe ich diesen Spruch reingesetzt, Jeremia 33, Vers 3, tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Wir Christen sind immer so sparsam. Herr, Tropfen der Gnade soll fallen, bisschen Segen, berühre mich, dass es nicht so schlimm wird. Nein, wir sollen unseren Mund weit auftun, frech sein bei Gott. Entschuldigung, so wie diese vier Jungs. Die decken das Dach ab, die fragen da gar nicht, Heiland, dürfen wir das? Wenn du viel fragst, der Heiland würde sagen, das ist mein Haus und hier bestimme ich, was gemacht wird. Aber die sind einfach Draufgänger gewesen, hochgestiegen und haben das Dach abgedeckt. Der Mann braucht Hilfe. Wir müssen also von menschlicher Ängstlichkeit erlöst werden. Paulus betet hier weiter, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr recht erkennt, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Wir sind Erben mit den Heiligen. Weißt du, sollst ein Erbe der Heiligen werden. Und was steht den Heiligen alles zu? Studier mal die Bibel. Alles, was Gott hat, gehört dir. Das ist in der Geschichte vom verlorenen Sohn so schön aufgebaut und dargestellt. Der Vater sagt zum anderen Jungen, was meines, das ist es auch dein. Du musst dich nur bedienen. Das steht dir zur Verfügung. Bedien dich. Öffne mir die Augen, gib mir Mut und Kühnheit, dass ich einfach sage, Papa, ich will jetzt einen Ochsen schlachten. Wir machen morgen eine Fete. Und er wird gegrillt. Ja. Und dass du großzügig bist und von Gott Großes erwartest, tu deinen Mund weit auf. Unseren Kindern haben wir verboten, Kinder, wenn wir irgendwo zu Gast sind, nicht einfach, die haben ganz schnell gemampft. Also schnell, hopp, 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 verstehst? Schnell fertig, weil sie draußen dann spielen wollten und so weiter. Kleine bisschen genießen. Nein. Wir lernen vom Herrn. Große Bissen, große Erwartungen, große Worte sprechen. Und du weißt nicht, wie man schachert. Der Jude kann schachern. Zuerst sagt er 50 Gerechte. Dann nein, so viel sind es nicht. Dann 40 Gerechte in Sodom. Nein, so viel sind es auch nicht. Aber der fängt mit der größten, optimalsten Zahl, mit der möglichst hohen Erwartung schachern mit Gott. Du kommst schon auf den Teppich runter. Der liebe Gott bringt dich schon auf den Boden der Wirklichkeit. Aber fang an zu schachern. Zu schachern. Zu handeln. Im Orient wird gehandelt. Sehr viel. Da sagt man nicht, das kostet 300. Die setzen ganz hoch an. Und dann kannst du vielleicht bis auf 150 runterhandeln. Schachern. Lerne bei Gott schachern. Beim Beten schachern. Er steht und sagt, Herr, wenn das nicht so ist, dann mach mal lieber nur mal kleiner. Schachern. Öffne ihm die Augen, dass er sehen kann. Und dann, dass ihr seht, wie überschwänglich die große Kraft an uns sich offenbart. An denen, die wir glauben, an die Macht, die wir glauben, an die Macht der Stärke, die bei uns wirksam ist. Die Macht der Stärke ist wirksam, die siehst du gar nicht, aber die ist wirksam. Du spürst, es funktioniert. Als wir das gemietet haben, zuerst habe ich gedacht, Herr, können wir diese Räume bezahlen? 4.000 Euro im Monat. Und ich bin so verblüfft, die Gemeinde kann vielleicht selber vier vor Ort nicht bezahlen, weil wir oft nicht so viele sind manchmal. Aber wir haben so viele Freunde, die von auswärts, von der Schweiz, von überall Leute überweisen und helfen uns monatlich, dass wir unsere Miete bezahlen können, unsere Unkosten bezahlen können. Dann ist nicht nur die Miete, was hier kostet, wenn Evangelisten kommen, wenn das passiert. Und wir müssen ja anderen Leuten auch dienen und helfen, die Bibelschule, alles kostet Geld und Gott hilft. Aber wenn wir sagen, wir müssen uns begrenzen, und der Teufel kommt immer mit Begrenzen, wir dürfen nicht mehr so lange Gottesdienst machen, wir müssen kürzer machen. Verstehst du? Der Teufel kommt immer mit Begrenzungen. Lass dich nicht vom Teufel begrenzen, was es auch immer ist. Der Teufel ist ein Spezialist, um Menschen zu begrenzen, immer, dass du was Negatives hörst. In Amerika war ein Geschäftsmann, der hat an der Schnellstraße eine Imbissbude gehabt und hat gute Würstchen gemacht, gute Brötchen gehabt, frische Brötchen und so weiter. Und hat das immer gemacht und dann Leute kamen immer mehr. Und dann hat er sein Schild gemalt, hier gibt es frische Brötchen, gute Würste und. Und Leute blieben immer mehr und er musste mehr bestellen und er musste und so weiter und immer mehr. Und er musste sogar fast ein Restaurant bauen, so auf dem Parkplatz. Und das ging dann so weit. Und dann er hat so viel Geld gehabt und gut verdient, bis sein Sohn studiert hat. Und dann hat sein Sohn studiert, Betriebswirtschaft, und sagt, Papa, du weißt nicht, wir sind mittendrin in Rezession. Weißt du, du liest keine Nachrichten, du hörst kein Radio, und zwar, du weißt nicht, wir sind bald in der Inflation. Und dann sagte er, mein Sohn hat studiert, der muss es wissen. Dann hat er wieder die Schilder weggenommen, nicht mehr diese großen Bratwürste dort präsentiert. Und was ist passiert? Er ist fast bankrott gegangen, weil er auf seinen Sohn gehört hat. Verstehst du? Ja, also, Kai, du darfst das nicht übertreiben. Nein, bei Gott darfst du ruhig übertreiben. Große Würste, frische Brötchen. Ja, tu deinen Mund weiter auf und lass ihn füllen. Der Teufel will dich nur bremsen und will nur dich aufhalten. Das ist er, der will dich nur bremsen. Hab Glauben an Gott. Als Jesus ihren, nicht seinen Glauben, sondern ihren Glauben sah. Satanische Kräfte versuchen, uns den Glauben zu rauben, uns zu entwaffnen und uns abzurüsten und den Glauben zu entschärfen. Das kannst du nicht so übertreiben. Große Würste, frische Brötchen, guten Saft, frisch gepresst. Weißt du, er möchte dich abschneiden von der Verheißung. Und das ist das Einzige, was der Teufel schafft, dass er uns die Verheißung nimmt. Unsere Berufung zerstört. Das wird das nächste Thema sein, darüber ich spreche. Er versucht uns zu lähmen. Dir die Zeit zu stehlen, dass du dich mit anderen Dingen beschäftigst und nicht mit dem Herrn, mit seinem Geist, mit seinem Willen, mit seinen Verheißungen. Der Teufel versucht dich zum Stillstand zu bringen, dass du reduzierst, deinen Gottesdienst reduzierst, nur noch einmal im Monat, wenn es Abendmahl ist, kommst. Verstehst du, wir haben solche lieben Geschwister. Weißt du, nur dann, wenn was Großes passiert, Weihnachten, Ostern. Nein, wir sollen die Zeit auskaufen, es ist böse Zeit. Du weißt gar nicht, wie lange wir noch Freiheit haben, wie lange wir uns ungestört versammeln können. Das wissen wir gar nicht. Vielleicht kommt bei uns auch so ein Erdogan, so ein Terrorist, verstehst du, der alles verbietet, so ein Putsch aufputscht und dann tut so, als ob, weißt du, die wollen mich stürzen. Und jetzt müssen alle weg von der Regierung, da verhaften sie unschuldige Leute. Kommen ins Gefängnis. Mir tun die jungen Männer leid, die dann einfach ihren Dienst getan haben und als Gefangene abgeführt werden und heute im Gefängnis sitzen in der Türkei. Also, du weißt gar nicht, wie lange wir die Freiheit haben. Über Nacht. Da muss nur ein Idiot kommen, wie ein Adolf Hitler. Und so kommt er mir vor, so langsam aber sicher, mit dem Putsch. Wir brauchen geistliche Augen, dass wir sehen und erkennen, in was für einer Zeit wir leben. Die Zeit ist ernst. Ernster, als du denkst. Wir sitzen auf dem Vulkan. Und der Teufel setzt alles dran, um dir dein Gottesbild zu verwischen, dass du so nicht mehr sicher bist. Ist es der Herr? War es der Herr? Nein, bleibe bei Gott. In keinem anderen Namen ist Heilung, ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als Jesus. Halleluja. Wenn du Gott verstehst und an Gott glaubst, wirst du deine Probleme überwinden. Halte fest. Du weißt, unser Gott hat 100% die Kontrolle über unser Leben. Er weiß, um was es geht. Er kann uns helfen. Ich werde nie vergessen, wir haben in Stuttgart eine Schwester, also war eine Pastorin, eine Mitkollegin, Mitschwester, die gedient hat im anderen Stadtteil Stuttgart-Ost, Paula Gastner, eine liebe Schwester. Heute ist die Gemeinde von Peter Wenz aus dieser Gemeinde entstanden in Stuttgart. Und diese Paula Gastner hat in der Talstraße, Oststraße, ein Grundstück gekauft und die wollte dort eine Gemeindesaal bauen. Und die Nachbarn haben sich zusammengeschlossen und wir werden alles dran setzen, dass hier in unserem Kiez, in unserem Quartier keine Kirche kommt, kein Bethaus. Und die Schwester, und die haben alles dran gesetzt, die haben gebetet und die haben nicht gebetet, Herr, beseitige die Leute. Nein, da starb der Erste, der sich am schlimmsten sich engagiert hat gegen den Bau der Gemeinde. Dann starb der Zweite und der Dritte gibt die Zustimmung und sagt, machen Sie, was Sie wollen, lassen Sie mich nur am Leben. Das ist das Endergebnis gewesen. Das ernstliche Gebet vermag viel, ihr Lieben. Das war gestern das Thema. Weißt du, und dann haben sie den Bau gemacht. Und da war es vieles. da ist vieles passiert dort in dieser Gemeinde. Diese Gemeinde war so eine Gemeinde, wo viel durchgegangen ist, so wie heute der Peter Wenz in Stuttgart ist. Und ja, dort hat er dann auch eine Gemeinde übernommen mit lauter Omis. Peter Wenz hat die Gemeinde mit laut, ich glaube 60, 70 Omis waren. Das war alles, was er übernommen hat. Und Gott hat Gnade geschenkt, dass ein Zentrum war und das wahrscheinlich heute die größte Versammlung in Deutschland mit über 2000 Leuten, die regelmäßig zum Gottesdienst kommen. Und er predigt und gibt. Aber du musst Glauben haben, zu riskieren und zu beten, nicht nachzugeben. Glaube ist eine Macht, Gebet ist eine Macht stärker als 1000 Teufel. Gott ist einfach, der sagt, ich will für dich streiten. Ich habe dir die Kananiter in deine Hand gegeben, Josua. Geh, nimm das Land ein, bleibe bei Gott und sei nicht so zimperlich mit den Humanisten, der Humanisten, die Menschenfreunde und so weiter. Geh weiter, halt dich nicht auf an diesen Riesen, die muss man schonen, denen ein Denkmal setzen. Ich verstehe meinen Gott ganz anders. Ich verstehe meinen Gott, dass wir kämpfen müssen. Gott hat uns gesagt, ich habe sie in deiner Hand gegeben und jetzt mach was draus. Jetzt arbeite. Gottes Macht ist mit dir. Versteh das, wie Gott mit dir arbeitet. Er lässt nicht Brot an den Bäumen wachsen. Glaub nicht den Quatsch. Höchstens Johannesbrot. Das ist das einzige Brot, das an den Bäumen wächst. Weißt du? Aber er gibt dir Körner. Er gibt dir das Material. Jetzt musst du damit arbeiten. Und wir haben auch nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürstentümer, Mächten und Gewalt, mit Riesen, die sich in den Weg stellen, die uns verhindern, aufhalten wollen, welcher Art auch immer. Wir müssen gegen den Strom schwimmen. Wir kämpfen mit gefallenen Engeln, Investoren. Verstehst du? Die kommen, die kassieren das. Es kann sein, sogar deine Wohnung. Und das Erstaunliche ist, ich bin jetzt die Tage hier durch Wedding gefahren und bei uns in Frankfurt ist es noch schlimmer. Da wird jedes Löchlein, also Baustelle gleich verwendet. Da wird alles aufgefüllt. Die Mieten. Weißt du, wir brauchen Wohnung. Für was weiß ich, für wen alles. Wir brauchen Wohnungen. Und du siehst, da wird alles ausgenutzt. Halte fest an Gott, glaub nicht an all das. Weißt du, Gott spricht das letzte Wort, auch über die Banker, auch über die Investoren. Und plötzlich ist ihr Geld nichts wert. David Wilkerson hat eine Vision mal gehabt, und das Buch ist schon alt, aus den 70er Jahren, dass die Leute das Geld auf der Straße werfen werden, weil das Geld nichts mehr wert sein wird. 74, glaube ich, war das Buch. Lass dich nicht aufhalten. Ludwig Nomensson, ein Junge aus Ostfriesland, der Missionar geworden ist und Gott mächtig gebraucht hat. Dort ist auf Halligen groß geworden, keine richtige Schule zuerst mal besucht. Als 13-Jähriger ist er mal vom Wagen gekommen und sein Bein war zerschmettert und wollte gar nicht mehr heilen. Man wollte das Bein amputieren. Und dann liest er so als Junge, weil sonst das Einzige, was sie zu Hause hatten, das war die Bibel, liest er in der Bibel, schlägt er in Johannes 16, Vers 23 und fragt, Mutti, ist das wahr? Was hier in der Bibel steht, glaube, es wird geschehen, vertraue Gott, es wird wahr werden. Und dann sagt die Mutter, Kind, alles, was in der Bibel steht, das ist wahr. Und der hat sich festgehalten, dieser junge Nomensen betet und glaubt und gibt sich Gott ganz hin und sagt, Herr, heile mich. Eigentlich, man wollte sein Bein amputieren. Und aus diesem Jungen ist ein Missionar geworden. Sein Bein wurde nach einigen Wochen verheilte. Und er hat Sport getrieben. Er ging schwimmen, segelte, lief sogar im Sportverein, überall war er sehr aktiv. Versteht, aber man wollte ihm sein Bein amputieren, aber er glaubte, was in der Bibel drinsteht, das ist die Wahrheit. An dem hielt er sich fest. Und bis im hohen Alter war er zäh in seinen körperlichen Anforderungen. Als Missionar geht er nach Sumatra und zu den Menschenfressern damals, nach Indonesien und so weiter, herrscht Magie und Zauberei. Er gibt sich nicht auf. Gott braucht solche Leute, die sich nicht aufgeben, die gegen die Probleme, gegen den Strom anschwimmen. Und 3 Jahre lang ist er auf Sumatra, arbeitet und wirkt für den Herrn und seine Gemeinde wuchs bis auf 4000 Leute. Du siehst, der Mann war knallhart. Verstehst du, schon allein mit seinem Körper. Wenn wir mit uns selbst hart sind, dann werden wir auch im Dienst des Herrn hart sein. Und es ist interessant, was er schreibt. Er schreibt zuerst einmal, ich kämpfe gegen 2 Fronten, gegen das Heidentum und gegen den Islam dort in Sumatra. Und in seinem Taschenbuch schreibt er, das Reich Gottes, habe ich gerade diese Tage gelesen, das Reich Gottes braucht tüchtige Leute, keine heißblütige Choleriker, keine Sanguiniker, die himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt sind. Das Reich Gottes braucht Menschen, die nicht gleich über die kleinsten Widerwärtigkeiten des Lebens stolpern. Es braucht Leute, die mit der Wirklichkeit Gottes rechnen und die mit ihrem Gott über die Mauern springen. Das ist, was er selbst für sich erlebt hat und was er weiterbringt. Und weiter sagt Dominson, Augenblicksmenschen sind nicht brauchbar für das Reich Gottes, die nur für den Augenblick, nur für schöne Stunden selig sind. Nein, so weiter Ludwig Dominson. Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Christen haben Probleme, und zwar jede Menge. Paulus hat einen Pfahl im Fleisch gehabt, der konnte vielleicht nicht gerade stehen. Irgendwas wird gewesen sein. Oder er konnte nicht lesen, damals gab es noch keine Augenoperation. Jeder hat irgendwo so Pfahl im Fleisch, so ein Splitter oder Dorn oder Stacheln. Weißt du, Mittwoch war das Thema Dornenkrone. Verstehst du, jeder hat irgendwas. Du musst wissen, wie geht man mit Dornenkronen um. Jeder Mensch hat irgendwo so Folterpfahl oder irgendetwas, was ihn bremst. Jeder hat seinen Judas in seiner Umgebung. Überall, weißt du, ich war nirgendwo frei von Judas. Ich habe in Stuttgart die Gemeinde übernommen, die war ganz klein, und ich predige dort im Kunzibau, und dann sagt der Herr durch eine Prophetie, die dein Brot essen werden, dich verraten. Dann habe ich gedacht, das gibt's nicht, ich kenne doch meine Geschwister. Die paar Gläubigen, die dort in der Gemeinde sind, das waren nur eine Handvoll oder ein Dutzend. Ich kenne sie. Und dann hat er mir sogar gesagt, was für Leute es sein werden. Aber die dein Brot essen, werden dich verraten. Und das habe ich mein ganzes Leben lang hindurch. Immer wieder habe ich Judas. Der Herr Jesus hat auch den Judas gehabt. Der hat sogar einen Kuss gegeben, hat ihn lieb gehabt, ihn gestreichelt. Ja, aber damit gelebt. Wir müssen mit Judas leben lernen. Mit deinem Judas. In deiner Familie ist bestimmt ein Judas. Ein Verräter, ein Schleimer. Ja, jeder von uns muss Dornenpfad gehen, gegen Schwierigkeiten ankämpfen, Spießruten laufen. Jeder Einzelne. Jeder hat irgendwo sein Kreuz zu tragen. Und sogar unser Herr Jesus ist unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen. Aber da war ein Simon von Kyrene da, der gleich ihn unter dem Arm gegriffen hat und ihm geholfen hat. Wir sollen Realisten sein und uns selbst nicht irgendwie anlügen, was vormachen. Wir sind mittendrin im Leben, aber er hilft unserer Schwachheit. Lob und Dank. Wenn du Jesus folgst, hast du zwar Schwierigkeiten, aber die Schwierigkeiten löst er mit dir zusammen, ihr beide löst diese Dinge. Die ganzen Kanaaniter, das ganze Land, alle Einwohner, die ganze Welt, weißt du, das alles kämpft gegen Israel. 6-Fronten-Krieg. Und du fragst, was ist mit mir los? Warum habe ich so viel Schwierigkeiten? Warum habe ich so viele Kämpfe? Weil wir durch die Kämpfe lernen, wachsen, reifen. Wir kommen vorwärts. Und du bist dem Teufel ein Dorn im Auge. Du wirst nämlich auf seinem Thron eines Tages sitzen. Weißt du, da sitzt du auf diesem Stuhl und wirst mit Christus regieren. Eigentlich wollte er dort sitzen. Nur nebenbei, aber das ist nicht mein Thema. Du bist ein Rivale Satans. Deshalb kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens. Wenn du treu bleibst, wirst du in seinen Palästen wohnen, die er mal bewohnt hat, die ihm zustanden. Ja, der war direkt am Thron. Unsere Probleme sind alles geistlicher Art. Und die deckten das Dach ab. Ließen ihn runter. Ich bin begeistert von diesen Buben. Wie tapfer sie waren. Weißt du, in der unsichtbaren Welt spielt sich alles ab. Von dort kommen unsere Impulse. Du musst nicht viel fragen. Herr Jesus, darf ich dir das Dach abdecken? Nein, nimm die Leiter und steig hoch. Genier dich nicht. Weißt du, verändere du die Dinge. Du bist der, der die Dinge verändert. Und was passiert? Plötzlich hast du einen anderen Geist. Plötzlich siehst du die Dinge mit den Augen Gottes. Du kommst direkt vor die Füße Jesu. Halleluja. Die Hölle tobt. Und die Hölle tobt, weil du den Platz an himmlischer Orte einnimmst. Weil du zu den Füßen Jesus sitzt wie Maria in Bethanien. Weil du auf Jesus hörst und nicht nur werkelst und arbeitest. Du gehorchst dem Herrn, was du tust, was er sagt. Du stehst auf deinen Posten. Und das ist, wo du die Gunst und die Gnade Gottes bekommst. Weil du dort stehst, wo Gott dich haben wollte. Und es ist gefährlich, Geschwister, woanders zu sein, als dort, wo Gott uns haben wollte. Und wir müssen wissen, wann wo die Zeit abgelaufen ist, wann geht's weiter, was passiert als nächstes. Und dann erst hast du Autorität. Und Gott sagt, da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Unsere Kämpfe werden in der unsichtbaren Welt verursacht und in der unsichtbaren Welt werden sie auch entschieden. Nur dort, nicht hier. Hier kannst du fechten, da ist nichts. Also, hier kannst du die Geister gar nicht fangen. Verstehst? Charles war in den Schlösser, in den Ruinen in Schottland und ist mit Kassettengerät rumgegangen und wollte Geister einfangen. Verstehst du, das war sein Hobby, sein Studium. Er wollte die Geister einfangen. Weißt du, du kannst Geister nicht auf dem Kassettenrekorder oder was weiß ich einfangen. Die siehst du nicht, die sind nicht greifbar. Aber in der unsichtbaren Welt, unter Michael und Gabriel, erzählt Daniel, die stritten. Und weißt du, manchmal musst du 21 Tage zappeln und kämpfen, bis es der Durchbruch kommt. Deine Gedanken sind das Schlachtfeld. Über deinen Kopf, da wird viel entschieden. Da muss das Dach abgedeckt werden. Jo, was das auch immer ist, das Dach. So wie ein Mensch denkt, so lebt er. Und der Teufel will, dass du glaubst, du bist unfähig, bist dieser Aufgabe nicht gewachsen. Das kannst du nicht. Deshalb hör das Wort Gottes und lass dich ermutigen. Lass dich vom Teufel keine Minderwertigkeitsgefühle einreden. Lass es, dass er einfach erzählt, ja, das geht nicht, du bist überfordert, bist du schwach. Der Schwache spreche, ich bin stark. Das ist, wie man seinen Problemen begegnet. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich noch sehe. Verstehst du? Man hat gedacht, du wirst sterben und du lebst immer noch. Weißt du, weil du so hartnäckig bist. Ja, in aller Liebe, ich kenne meine Schwester, die ist hartnäckig. Die sagt dem Arzt, was der Arzt machen muss. Und so weiter. Und die fängt an und hört auf. Guck mal, und ich sehe, also Gott hat Gnade geschenkt. Wir müssen hart zu uns selbst sein. Weich zu anderen, aber hart zu sich selbst. Nur in aller Liebe. Das, was du über dein Leben denkst, denn das ist dein Leben, nicht das Leben der Ärzte. Das ist deine Zukunft, nicht das von irgendwelchen Leuten, Politikern. Gott interessiert sich über das, was Jesus für dich getan hat, was du im Glauben nimmst, was du einfach akzeptierst und du sagst, ich halte mich bei diesen Kleinigkeiten nicht auf. Wir haben sowas Großes, dem Herrn zu dienen und wir gehen drüber hinweg. Und er sagt, mein Kind, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist, was Gott sagt dem Paulus. Jesus, der viel gereist ist, der viel unterwegs war. Du selbst entscheidest in deinen Gedanken über Sieg oder Niederlage, Gesundheit oder Krankheit, Armut oder Reichtum. Im Kopf wirst du gesteuert. Und der Fisch fängt am Kopf zu faulen an. Von dort kommt deine Gesundheit, dein Leben, deine Freude. Also heute ist das so ein schlechter Tag. Nein, lass uns aufstehen und lass uns sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Du solltest eine Glocke kaufen. Weißt du, manche haben so Glocke zum Essen, wo sie einladen. Und wenn du, ja, ist blöd, was ich jetzt sage, aber irgendjemand sollte sich eine Glocke kaufen. Weißt du, dass du den Herrn einladest. Komm, Herr Jesus! Verstehst du? Und du bimmelst und die Engel sollen kommen. Bittest den Herrn, Herr, sende Engel, sende gute Geister, gute Gedanken, viel Frieden, viel Freude. Du bestimmst den Tagesrhythmus. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Mach das. Weißt du, wir müssen manchmal kindlich sein, nicht kindisch, kindlich. Und Gott lässt es dem Aufrichtigen gelingen. Fang an, deinen Kopf zu reinigen von diesen ganzen falschen Geistern, vom falschen Verständnis, von was weiß ich, was man dir so eingetrichtert hat, von Stolz und Freude und so weiter. Ich habe gestern erzählt, warum wir hier sind. Weißt du, einige Leute haben zu mir gesagt, dass wir hier umgezogen sind von der Kirche. Ja, die Kirche, da will der Herr wohnen. Und dann sind wir hierher gezogen, da haben Leute gesagt, weißt du, jetzt sind wir im Hinterhof. Und weißt du, das war schon ein bisschen wurmig, so ein Pfahl im Fleisch und stich, jetzt wohnen wir im Hinterhof. Jetzt sind wir im Hinterhof. Aber ich habe eines gesagt, da selbst hat der Herr gesagt, bei der Witwe zu bleiben. Verstehst du? Im Hinterhof. Und nächstes Mal, ich bin überzeugt, wir werden nächstes Mal nicht mehr im Hinterhof wohnen, sondern ganz woanders vielleicht. Im ersten, zweiten, dritten Stock oder in der Fußgängerzone. Ist egal wo. Verstehst du? Aber Gott hat uns geprüft. Geschwister, Gott hat uns geprüft, ob wir bereit sind, auch im Hinterhof, in Hinterdupfing zu wohnen. Ja? Geprüft. Ist eine Prüfung. Und durch was wir alles durchmachen, ist nichts anderes als Prüfung und Prüfung und nochmals Prüfung. Und wie wir den Problemen begegnen. Wir müssen gegen die ganzen Vorstellungen der Leute, ja, was Großes, der Turm, 85 Meter hoch. Aber die Leute wissen nicht, dass Trümmer runterfallen. Und dass er nicht ewig steht. Und nicht die Kirche kostet so viel Geld, der Turm frisst einen auf. Der Turm frisst die Leute auf. Egal, wer die Kirche kauft. Verstehst du, die können machen, was sie wollen. Deshalb, wir dienen Gott und Gott führt die Seinen. Und Gott lenkt uns. Und die Frage ist, welchem Geist du dich abgibst, dem Geist Gottes, dem Heiligen Geist, den positiven Geist, und der Heilige Geist ist immer ein positiver Geist, ein Geist der Zuversicht, der Hoffnung, des Friedens. Und der Heilige Geist zwingt uns zu nichts, sondern der Heilige Geist gibt uns die Freiheit zu entscheiden, ja oder nein. So, ich kann durch den Heiligen Geist sagen ja oder ich kann sagen nein. Und wenn ich ja sage zu dem Willen Gottes, dann wird der Herr alles weitermachen. Gott testet, bist du bereit, im Willen Gottes zu leben? Persönlich, gemeindemäßig, was auch immer ist, bist du bereit, im Willen Gottes zu sein? Und sagst, Herr, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und fang an, nach diesem Willen Gottes zu trachten, zu dem Willen Gottes zu suchen. Noch ganz schnell ein paar Bibelworte, ein paar Gedanken. 2. Mose 23, Vers 20. Jetzt hör zu, das hat Gott mir diese Tage auch gegeben und mir so viel Kraft und Mut und Kühnheit gegeben. Ich werde einen Engel schicken. Stell dir mal sowas vor. Ich werde einen Engel schicken. 2. Mose 23, 20. Der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich vor dem Ort, an dem Ort bringen, an dem ich bestimmt habe. Die meisten, die jetzt hier neu dazugekommen sind zur Gemeinde, die wenigsten wissen, dass diese Räume über 9 Monate leer standen und der Vermieter hat keinen Mieter gefunden. Verstehst du, ausgeschrieben. 9 Monate, bis wir dann kamen durch Zufall, gar nicht gesucht groß, durch Zufall 9 Monate leer. Das heißt also, die Räume haben auf uns gewartet, bis wir umziehen. Und ich sage euch eines, der Engel Gottes geht voraus und bereitet die Plätze, wo wir lagern sollen. Ausgesucht, mit diesem Pferd schon, mit Reisig umgeben, dass kein wildes Tier durchkommt. Weißt du, wenn Gott dich führt, werden die Ungläubigen Komplexe bekommen, Minderwertigkeitskomplexe. Die werden sagen, was ist mit dir los? Ich werde meinen Engel vor dir herschicken. Du kannst dich an den Zusagen Gottes verlassen. Und weiter heißt es, du musst nur auf meine Stimme achten, sagt der Herr. Widersetze dich ihm nicht. Geschwister, es ist so leicht zu sagen, nein, wir machen nicht mit. Wir bleiben hier stur. Gewiss, wir könnten stur bleiben. Aber wenn wir das tun, arbeiten wir gegen den Willen Gottes und es geht uns dreckig. Es geht uns schlecht. Ja, widersetze dich ihm nicht. Ich habe eines in meinem Leben gelernt, sich nicht Gott zu widersetzen. Wenn er was schickt, wenn er was zulässt, wenn etwas passiert, es ist sein Wille. Dann ist es gut, denn denen, die Gott lieben, alle Dinge werden zum Besten dienen. Heißt es weiter, widersetze dich ihm nicht. Er würde es nicht ertragen, Gott würde es nicht ertragen, wenn ihr euch ihm auflehnt oder gegen ihn auflehnt, denn in ihm ist mein Name gegenwärtig, Jesus also. Du hast die volle Freiheit, dich zu widersetzen, aber wenn du auf seine Stimme hörst und alles tust, was er dir sagt und was er dir befiehlt, dann werde ich der Feind deiner Feinde sein. Der Feind deiner Feinde, was das immer heißt, deines Chefs, deines Arbeitgebers. Und so weiter. Und die, die dich bedrängen, die werde ich in die Enge treiben. Pass mal auf. In aller Liebe. Ich mag den Herrn. Ich mag den Herrn. Gehorsam entsteht im Kopf. Und Ungehorsam auch. Beides. Wenn die Israeliten geglaubt haben, dann hat es funktioniert. Wenn sie nicht geglaubt haben, mussten sie wieder im Kreis eine Runde drehen. So, die waren dann von diesen Riesen beeindruckt, von diesen Organisationen, von den Banken und von der ganzen Vernetzung, von dieser ganzen Machtstellung, diese Riesen, von diesen dicken, festen Mauern. Sie waren beeindruckt von ihrem Einfluss, von ihren Mitteln. Die haben es in der Hand. Nein, wir sind von Gott beeindruckt. Und wir möchten mehr von Gott beeindruckt werden. Und diese Eindrücke drücken uns nicht. Diese Eindrücke richten uns auf. Weißt du, da richtet der Herr uns, da pumpt er, verstehst du, da geht es nach oben. Aufwärts. Vertraue dem Herrn. In kleinen Dingen. Wir müssen lernen, in kleinen Dingen zuerst mal für 100 Euro zu glauben und dann können wir auch für 1000 Euro glauben. Die Israeliten sind von der falschen Basis ausgegangen. Ja, wir kamen wie Heuschrecken vor. Nein, die haben sich mit Gott angelegt. Sie sollen mit Gott im Bunde sein. Und dann, sie sind zwar klein, sie sind Zwerge, aber mit Gott. Jetzt habe ich ein schönes Bild diese Tage gesehen. Ein Zwerg geht angeln und fängt einen großen Fisch. Verblüffend. Der Zwerg steht auf so, setze ich was ins Internet, wenn die Predigt dazu passt. So ein Zwerg, ein kleines Männle, geht angeln, sitzt da an der Stange und fängt einen Fisch, dass der Fisch bald größer ist wie er selbst. Tolles Bild. Ich bin begeistert von den Bildern. Bilder sagen manchmal mehr wie 1000 Worte. Ohne Gott sind wir den Problemen nicht gewachsen. Da Das sind wir wie Heuschrecken. Aber mit Gott, da stehen wir wie David. Du kommst zu mir mit Spieß und Schwert und Schild, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. 2. Mose 23, nochmals Vers 25. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, dient, das ist die Voraussetzung, wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, dient, wir wollen unserem Herrn dienen, nicht einer Organisation, nicht Menschen, nicht dem Pastor, nicht sonst irgendwie, nur aus Gefälligkeit für jemanden wollen wir das nicht tun. Nein, wir wollen dem Herrn dienen, diese Voraussetzung erfüllen, Gott lieben, Gott preisen und dann wird der Herr uns segnen. Und da heißt es weiter, und dann werde ich segnen dein Brot und dein Wasser. Und dann geht es noch weiter. Und wird unsere Krankheiten von uns fernhalten. Dann, wenn wir ihm dienen, weißt du, dann wird es keine Fehlgeburten geben, keine Fehlschläge geben. Dann wirst du ein langes Leben erreichen. Dann wirst du 100 Jahre alt. Verstehst du? Eigentlich solltest du gar nicht mehr leben, womöglich. Aber durch die Gnade Gottes, Gott hat dich erhalten, weil du die Voraussetzungen erfüllt hast und erfüllst. Dann lässt Gott einen Schrecken vor dir hergehen. Verstehst du? Er ist dein Schild. Weißt du, er ist dein Eisbrecher. Und alle deine Feinde werden in die Flucht geschlagen und den Kürzeren ziehen. So steht es in der Bibel. Lies mal, Gott sagt, ich lasse dann vor dir Panik ausbrechen. Vor dir, dass Gott mit uns ist. Weißt du, und so war es. Weißt du, als die 4 Aussätzigen zu den Assyrer gingen, zu dem Assyrerlager, dann hörten sie, als wenn Elefanten kommen, als wenn die Ägypter kommen, als eine mächtige Armee. Das hat gedröhnt, als wenn Panzer und was weiß ich, was da kam. Gott, nur 4 Leutchen sind gegangen. Wir müssen nicht immer die Masse haben. Wir müssen nicht immer viele sein. Gott kann mit wenig viel machen. 5 Brote und 2 Fische. Was passiert denn dann? So, wenn du Gott auf deiner Seite hast, dann ist deine Situation eine ganz andere Situation. Und von dort aus vertreibst du deine Riesen, deine Angst, deine Mängel, deine Komplexe, deine Zweifel, deinen Unglauben, deine Widerstände, deine Bedrückung. Da, weißt du, dann geht der Herr vor dir her. Diese 10 Kundschafter, was die da gesagt haben, alles, was sie erzählt haben, ist alles gar nicht wahr. Reinige deinen Kopf, deine Gedanken und stell dir Gott vor. Hudson Taylor hat einmal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben. Und das ist eine große Wahrheit. Wir brauchen nicht einen großen Glauben. Wir brauchen nur Glauben an einen großen Gott. Du musst nicht einen großen Glauben. Oh Gott, gib mir mehr Glauben. Nein, glaub an den auferstandenen Jesus Christus. Und du bist auf der Seite des Siegers. Warte, bis der Gesalbte, bis Jesus in dein Leben auftritt und deinen Platz, seinen Thron einnimmt. Da fürchte der Riese, ich werde deiner Feinde Feind sein und alle, die dich in die Enge treiben, werden dich bedrängen. Überleg einmal, an deinem Arbeitsplatz, die dich mobben, die dich krank machen, die dich nervlich fix und fertig machen, die werden bedrängt von Gott. Und ich sage eine Wahrheit, wenn du treu dem Herrn bist und den Herrn liebst und den Willen Gottes tust, dann wird sich Gott an diesen Leuten rächen, früher oder später. Denn Gott sagt, meine ist die Rache, ich bin der Vergelter. Also du musst dich nicht verteidigen, du musst nicht vor Gericht ziehen. Das macht schon der liebe Gott. Da kriegen sie mit dem Chef zu tun, die anderen. Dann werden die gemobbt und zwar 10-mal so schlimm, wie sie bei dir es gemacht haben. Mit aller Liebe. Gott will für dich streiten. Gott ist dein unsichtbarer Hinterhalt, deine unsichtbare Macht, deine verborgene Kraft. Gott ist es, diese Geheimwaffe. Ja, die wenigsten kennen die Geheimwaffe. Und die musst du nicht preisgeben, das musst du niemandem erzählen. Deine Geheimwaffe ist, die Voraussetzungen Gottes zu erfüllen und einfach das tun, was Gott sagt. 2. Korinther 12, Vers 9, noch ganz schnell. Da heißt es, meine Gnade für Paulus reicht für dich aus. Sie ist mächtig in deiner Schwachheit. Meine Gnade reicht dir aus. Weißt du, wenn du Gott auf deiner Seite hast und er dir gnädig ist, dann reicht es das aus. Wenn er dir gut gesonnen ist, wenn er dich lieb hat, wenn er dich günstig, zu dir günstig ist, dann reicht es aus. Dann wird es mit dir weitergehen, dann wird es mit der Gemeinde weitergehen, dann wird es mit der Sache Gottes weitergehen. Und die Pforten der Hölle, sagt Jesus, werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das steht immer noch in der Bibel. Da steht es und das glaube ich, da halte ich mich fest. Mit Gott überwinden wir unsere Riesen. Halleluja. Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Er ist ja die Fluten vom Roten Meer teilt. Und du, dann siehst du, was aus dem Ägyptern geworden ist. Weißt du, wir sollen nicht resignieren. Wisst ihr, was wir sollen? Stille sein. Stille sein. Nicht schimpfen, nicht diskutieren, nicht debattieren, nicht krakeeren, nicht auf die Barrikaden gehen. Stille sein. Ich will für euch streiten. Wenn du Probleme hast, Krankheit, sei still. Trag's durch, bade aus, trete aus. Wenn du irgendwie andere Probleme hast, sei still. Durch Stille werde dir stark sein. Einfach still. Wenn du angegriffen wirst, wenn du beleidigt wirst, bleib still. Gott wird dich streiten. Wenn du dich streitest, dann wird Gott nichts mehr tun. Da hat er keine Arbeit mehr. Verstehst, aber wenn du nichts tust, wird er für dich streiten. Halleluja. Lasst uns aufstehen und lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen. Himmlischer Vater, ich danke dir und preise dich, dass du unter uns bist und dass du unser Leben, unser Schicksal, unsere Zukunft und unsere Gemeinde alles in deiner Hand hast. Und du sagst, und niemand kann und wird euch aus meiner Hand reißen. Oh Vater, ich danke dir, dass wir in so starke Hände sind. Hände, die das ganze Universum haben, nicht nur diese kleine Stäubchen Erde. Nein, du hältst das ganze Universum in deiner Hand. Du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und dir dienen wir, dir haben wir unser Leben anvertraut. Du hast das Gute in uns angefangen. Und du wirst auch das Gute vollenden. Können wir Amen sagen? Amen. Praise Gott.